Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Moin. Ich darf sowas ja sagen als Grumpy Großstadt-Ostfriese. Grüß Gott ist da schon fernliegender, aber trotzdem gleich angesagt. Wir landen nämlich erstmal im gottgrüßenden Stuttgart, da wo über 20 Kommunen über ein Jahr Zukunft hinter sich haben. Ja, und jetzt zeigen, was dabei rausgekommen ist. Mit Menschen in über 20 Kommunen der Region Stuttgart hat Julian Warner nämlich darüber nachgedacht, wie kann man mit künstlerischen Mitteln über die Vergangenheit und Zukunft der schwäbischen Provinz nachdenken. Welche Power hat die, die man vielleicht auch gar nicht vermuten würde? Ja? Und die Ergebnisse in Form von Installationen zum Beispiel, die sind ab morgen für 3 Wochen zu sehen auf dem Festival Übermorgen. Über Idee und Ergebnisse dieses Festivals spreche ich mit dem Festivalleiter, mit Julian Warner. Hallo, Herr Warner.
Hallo.
Herr Warner, Sie kommen aus München, eröffnen heute ein Festival in der Region Stuttgart. Wie fremd oder nah war Ihnen die Region, als Sie da angefangen sind mit der Arbeit?
Ja, also zuerst war sie mir sehr fremd, einfach weil ich die Region Stuttgart noch nie bereist hatte. Und dann habe ich das aber in anderthalb Jahren wirklich als eine Art Feldforschung begriffen und habe da so jede Kommune, jede Stadt, jede Gemeinde so erforscht.
Was ist das spezifische Forschungsergebnis in Stuttgart?
Ja, nach anderthalb Jahren Prozess haben wir das Festival der Kulturregion Stuttgart, was da übermorgen heißt. Und meine Aufgabe war es im Grunde genommen, in diese Städte und Gemeinden zu gehen und danach zu fragen, was ist hier ein Zukunftswert? Was wollen wir mit in die Zukunft nehmen? Also jenseits von so technologischer oder wirtschaftlichen Überlegungen, ne, und dem ganzen Strukturwandel, dem die Region unterliegt. Das ist ja eine sehr industrialisierte Region und gleichzeitig aber auch sehr ländlich. Und und ich habe das so ein bisschen kuratorisch als meine Aufgabe so verstanden, dass ich wie so mit einem kulturellen Tragebeutel durch die Region reise und dort Ideen, Personen, Widersprüche, Konzepte sammle und die dann in Projektentwicklung, in künstlerische Projekte ummünze.
So, diese Ummünzung, die wollen wir uns anschauen. Was heißt das jetzt? Wie funktioniert dieses Festival?
Ja, also Sie können durch 21 Kommunen reisen und finden dort 21 unterschiedliche Projekte, zum Beispiel in Backnang. Der Wasserturm ist so ein brutalistischer Bau dort und wir fanden es interessant, dann in Backnang über Architekturen der Zukunft nachzudenken. Da gibt es so ein Diskursprogramm zu, aber halt ganz konkret auch von dem Lichtkünstler Bertil Mark dann eine Licht-Sound-Installation an diesem Wasserturm, die dort jeden Abend läuft. Und anderswo, zum Beispiel in Kirchheim unter Teck, haben wir so eine künstlerische Archivarbeit von Michaela Melian, die dort den sogenannten Tech-Track macht, also sozusagen den Soundtrack oder den Mix einer Stadt erforscht hat und dann kollagiert hat.
Wenn man das so zusammendenkt, was ist der größere Gedanke? Ist es das kollektive Wir, das die Menschen auch zeigen?
Ja, ich glaube, es geht gerade in heutigen krisengebeutelten Zeiten darum, überhaupt erst die Bedingungen für ein Wir herzustellen. Und so verstehe ich auch diesen kulturellen Tragebeutel, dass wir etwas sammeln in der ganzen Diversität unserer Gesellschaft, auf das wir uns wieder beziehen können. Ich glaube, das ist die Aufgabe von kulturellen Festivals heutzutage.
Ja. Jetzt ist ja auch die Frage, wie das mit dem Wort Strukturwandel zusammenpasst. Ein Wort, das man vielleicht eher mit dem Ruhrgebiet verbindet oder mit Ostdeutschland. Sie schreiben auch davon in Ihrem quasi Mission Statement. Müssen wir uns quasi Sorgen machen um einst prosperierende Landschaften?
Ich denke, Sorgen sind immer berechtigt, ja. Aber darüber hinaus, glaube ich, müssen wir einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass sich die Grundlagen unseres Wohlstandes verändern werden müssen. So. Und ich glaube, das ist einfach total spannend, das hier halt in so einer industriell geprägten Region zu verhandeln. Und ich meine, ich spreche mit Gewerkschaftlern hier, aber ich spreche auch mit der Wirtschaftsförderung, sind beides Kooperationspartner von uns. Und auch die Wirtschaftsförderung würde sagen, so, ja, es gibt einen positiven Zukunftsentwurf. Ne? Wir werden irgendwie neue Fabriken aufbauen, aber das heißt auch, dass alte Fabriken schließen werden müssen oder halt, dass in den neuen Fabriken nicht so viele Leute arbeiten werden können, wie, wie wir es jetzt gewohnt sind. Und das macht erstmal Angst. Und ich glaube, so ein Festival kann ohne in so einen Technizismus und ohne in so eine, ja, ohne ein Politikfestival werden zu müssen, kann es diese Ängste adressieren und so einen Erfahrungsraum aufmachen und genau, und halt Transformation gestalten. Ich glaube, darum geht's heutzutage.
Wie bedeutend war das Thema Stadt-Land-Gefälle?
Naja, das ist ja hier sehr interessant, weil man ja, also man für diejenigen, die hier nicht so bewandert sind, es gibt Stuttgart.
Hier, eine Hand ist oben, Sie können es nicht sehen, aber sie ist es.
Ja, genau. Naja, es gibt ja Stuttgart so als die Metropole und drumherum ganz viele Städte, die ja auch in der Urbanistik als Zwischenstädte tituliert werden, ne? Weil man fährt hier, es ist ein bisschen tatsächlich wie das Ruhrgebiet, also sage ich jetzt mal als gebürtiger NRWler, dass man so von einer Kommune in die nächste fährt. Und ich will sagen, das Stadt-Land-Gefälle klingt immer so danach, so es gibt die Metropole und dann gibt es das Land. Das Ding ist hier, die Besonderheit ist, sie fahren hier rum und dann finden sie auf einmal kleine urbane Enklaven und dann wieder Felder und dann kommt schon die Schwäbische Alb. Also es ist alles so miteinander hier connected, vernetzt und auch so nah, ja. Und ich glaube, das als eine Landschaft zu begreifen, die man so bereisen kann, wo jede Kommune so ihr eigenes einbringen kann. Also ganz blöd gesagt in Bad Boll, was so am Fuß der Schwäbischen Alb ist, was auch noch zur Kulturregion gehört, da haben wir ein Projekt mit dem Unternehmen Wala und der dortigen Evangelischen Akademie, wo wir über Nachhaltigkeit und Pflanzenarchitektur nachdenken. Ja, also und auf der anderen Seite haben wir dann in Ludwigsburg in dem alten Karo-Café-Areal den Speicher der Zukunft, ein partizipatives Kunstprojekt. Also ich will sagen, Stadt-Land muss man hier in der Region wirklich zusammendenken.
Überall, wo Sie waren, haben Sie mit Menschen vorher gesprochen. Was ist eigentlich das Wort, das dabei am öftesten gefallen ist?
Grüß Gott.
Das sind zwei und das kollidiert mit Auf Wiederhören, aber das käme jetzt. Danke fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Julian Warner.
Gerne.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, gefördert vom Bundesfamilienministerium, die steht für, schreibt sie, vernetztes, datengestütztes Handeln gegen Hass im Netz. Das klingt vermutlich genauso aufwendig, wie es ist. Vierteljährlich sollen quasi gesammelte Recherche- und Forschungsergebnisse veröffentlicht werden in einem Trendreport und die Pilotausgabe kommt heute raus. Was drinsteckt, darüber habe ich mit Holger Marx von der BAG Hass im Netz gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler. Tag, Herr Marx.
Guten Tag, Herr Krampes.
Was heißt Pilot? So wie Pilotprodukt gegebenenfalls zu optimieren?
So ist es. Es ist unsere Nullnummer. Sie ist noch ein Stück weit prototypisch, weil wir auch mit sehr vielen Daten arbeiten und das versuchen auch natürlich zu visualisieren, damit das die Nutzer und Nutzerinnen bestmöglich nachvollziehen können. Und ja, das ist natürlich auch ein Stück weit Work in Progress. Also wir versuchen das Produkt natürlich auch fortwährend zu entwickeln, ne? Also die Datenbasis und die Visualisierung rechtsextremer, demokratiefeindlicher Entwicklung immer zu verbessern.
Jetzt heißt dieser Pilot Winter is Coming, eine Erzählung von Krise und Wut. Was ist die Erzählung?
Es geht um den sogenannten Wutwinter, den man vor allem dem rechtsextremen Spektrum zuordnet, also eine versuchte Mobilisierung rund um das Thema der Energiekrise, was wiederum in die Krise rund um den Ukraine-Krieg natürlich eingebettet ist. Und ja, es gehen ja einige Akteure, Medien, auch Politikerinnen davon aus, dass es hier im Winter zu einer Mobilisierung kommen könnte. Zumindest versucht sich ja auch die extreme Rechte da drin. Ne?
Das ist die Erzählung und der Hass weht am stärksten von rechts.
Ja, das ist natürlich so eine Frage. Also wir verfolgen ja schon seit Wochen eine Debatte, die diesen Wutwinter thematisiert, eigentlich auch schon größer macht, bevor die Mobilisierung der Rechten wirklich an Fahrt aufgenommen hat oder halt tatsächlich schon auch eigentlich größere Erfolge zeigt. Der Unmut über jetzt etwa oder die Verunsicherung über Inflation oder auch steigende Energiepreise und vielleicht auch die Sorge vor einem Ausfall von Strom beispielsweise, die ist ja weit verbreitet. Also es gibt ja nachweislich eine große Verunsicherung in der Bevölkerung. Und klar, man kann natürlich auch Zweifel daran haben, wie die Regierung umgeht, ne, mit dieser Problematik. Insofern sind jetzt Krisenproteste natürlich erstmal nicht per se rechts, aber klar, weil das halt auch mit der Russlandfrage sehr stark verbunden ist und dort die extreme Rechte häufig eher einen sympathischen Standpunkt gegenüber Putin einnimmt, also dass zum Beispiel auch die Sanktionen wegfallen sollen, kriegt das natürlich dadurch einen speziellen Spin. Und ja, wie gesagt, die Berichterstattung hat eigentlich die Proteste schon sehr früh auch dem rechten Lager dann auch zugeschlagen. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch Versuche zu mobilisieren, beispielsweise auch von links. Die Linkspartei versucht ja auch das Thema zu besetzen momentan.
Teil des Reports ist ja bei Ihnen ein Kapitel zu rechtsextremen Bedrohungsnarrativen im Wandel. Und da sind auch viele Überschriften aus Medien wie der Spiegel zu sehen in dem Beitrag. Kann ich das lesen als Kritik am Wording auch vieler etablierter Medien, wie zum Beispiel Weiterverbreitung eines Wortes wie Wutwinter?
Man kann es als Kritik sehen, aber natürlich auch, als die Beschreibung eines Dilemmas, ne, in dem wir alle stecken, als Wissenschaftlerinnen, als Journalisten. Zum einen, ja, sehen wir es als unsere Aufgabe an, darüber auch zu berichten, was zum Beispiel im rechtsextremen Spektrum passiert, ne, um natürlich auch gewarnt zu sein. Andererseits besteht gerade heute in digitalen Zeiten natürlich damit auch immer die Gefahr, ne, dass man damit auch die Themen der extremen Rechten indirekt pusht. Also davon sind auch wir nicht frei, ne, wenn wir jetzt in so einem Trendreport das Thema behandeln. Aber dann geht es natürlich wahrscheinlich um das Feingefühl oder die richtige Balance. Ne? Also wir sehen, dass in den letzten Wochen das Thema schon sehr stark gemacht wurde. Der Spiegel hat auch diesen Begriff des Wutwinters sehr stark zum Beispiel mitgeprägt. Und rechnet natürlich dann der extremen Rechten dann schon eine Diskurs- und Handlungsmacht zu oder gibt sie ihr sogar, die sie vielleicht gar nicht so hat. Also die Proteste sind ja noch nicht da. Also die Frage ist dann schon, hat das eigentlich diese Nachrichtenrelevanz? Und insofern kann man vielleicht allein schon in dieser Vorabberichterstattung auch einen ersten Mobilisierungserfolg der Rechten sehen.
Jetzt hieß ja dieses eine Kapitel in Ihrer Pilotausgabe rechtsextreme Bedrohungsnarrative im Wandel. Was wandelt sich denn?
Naja, es wandeln sich die Themen vor allem, ne, an denen man die Bedrohungserzählung weiterspinnt. Rechtsextremes Handeln, was ja sehr drastische Maßnahmen vorsieht, ne, also ein Umbau der politischen Ordnung oder sogar, dass man sich bestimmter Bevölkerungsgruppen auch entledigt oder zumindest unter der Knute hält, die sind natürlich sehr rechtfertigungsintensiv. Also so drastische Maßnahmen erfordern drastische Zeiten sozusagen. Ne. Deswegen ist der rechten Logikagitation natürlich immer ein bisschen eingeschrieben, dass man immer einen sehr katastrophalen Zustand ausmalt. Und da ist man natürlich ein bisschen abhängig auch von den aktuellen Entwicklungen und sucht sich entsprechend die Themen aus. Also man kann schon sehr gut beim Verhalten der Akteure in diesem Spektrum und auch bei den Anhängern und Anhängerinnen sehen, dass die Themen eigentlich so ein Stück weit austauschbar sind. Also vordergründig geht es dann eigentlich nicht um Corona und Impfen, sondern eigentlich um, ja, wie soll man sagen, eine Systemfeindschaft halt, so, ne, die man dann an solchen Themen dann auch ja, performativ ausleben und natürlich seine Erzählung daran halt weiterspinnen kann.
Holger Marx von der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz im Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Interview.
Danke für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
With Michael Leverkus. That's easy.
Ja, heute ganz auf Englisch, aber ich spreche auf Deutsch. Heute beginnt in der Schweiz das Zürich Film Festival. Nach der Berlinale der zweitgrößte Filmwettbewerb im deutschsprachigen Raum. Die Wahrnehmung liege noch immer hinter dem Stellenwert des Festivals, meint der künstlerische Leiter Christian Jungen. Vor allem im Feuilleton der Zeitungen könnte es noch eine höhere Aufmerksamkeit erlangen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Der Guardian hat kürzlich etwas Schönes geschrieben, nämlich wenn Cannes und Venedig die Großeltern der europäischen Filmfestivals seien, dann sei Zürich der Trendy Teenager. Also wir sind ein Big City Festival, das jetzt 18 Jahre alt ist, das immer mehr große Namen anzieht und eine große Ausstrahlung in die USA hat. Und wir möchten aber noch daran arbeiten, auch in Deutschland stärker wahrgenommen zu werden. Das klappt schon prima auf dem Boulevard wegen der Stars. Aber im klassischen Feuilleton haben wir noch Luft nach oben.
Bis zum 2. Oktober werden rund 150 Filme gezeigt, darunter 38 Welt- oder Europapremieren. Zudem werden internationale Stars erwartet. Unter anderem wird der britische Schauspieler Ben Kingsley für seine Karriere mit dem Golden Icon Award geehrt. Nur etwa jede vierte Professur an deutschen Hochschulen ist von einer Frau besetzt. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im vergangenen Jahr war der Frauenanteil mit 15% in den Ingenieurwissenschaften am geringsten, am höchsten mit 42% in den Geisteswissenschaften. Der Frauenanteil am gesamten Hochschulpersonal lag den Statistikern zufolge Ende 2021 bei 55% und damit fast unverändert zum Vorjahr. Meron Mendel, der Vorsitzende der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main, sieht strukturelle Ursachen für den Antisemitismus-Skandal bei der Documenta. Das Künstlerkollektiv Ruhan Gruppe habe jede Möglichkeit zur Beratung abgelehnt oder diese als Zensur dargestellt, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Niemand habe die kuratorische Verantwortung übernommen.
Ruhan Gruppe hat das immer weiter delegiert von einem Kollektiv zu dem anderen, was zum einen einen Charme hat, dass hier so eine gewisse Offenheit geleistet wurde. Auf der anderen Seite, wir haben hier ein riesengroßes Projekt im Umfang von 46 Millionen Euro, Großteil aus der öffentlichen Hand, das ohne wirklich Zuständigkeit verläuft. Und das ist ein strukturelles Problem, das nicht unbedingt mit der Kunstfreiheit zu tun hat, sondern mit der Verantwortung und mit Qualitätssicherung.
Die belastete Salzwasserlagune Mar Menor an der spanischen Mittelmeerküste ist Europas erstes Ökosystem mit eigener Rechtspersönlichkeit und einklagbaren Rechten. Das beschloss der Senat in Madrid mit großer Mehrheit, nachdem im April schon das Abgeordnetenhaus zugestimmt hatte. Damit können sich nun alle Bürgerinnen und Bürger an die Justiz wenden, wenn eine Verletzung der Rechte des Ökosystems vermutet wird. Die Salzwasserlagune ist vor allem durch Überdüngung der Landwirtschaft gefährdet. Hohe Temperaturen und Sauerstoffmangel fördern zudem das Algenwachstum. Im vergangenen Jahr hatten Umweltschützer mehr als 14.000 Tonnen Biomasse aus der Lagune geholt, nachdem dort viele Fische verendet waren.
Es gibt ja ein Genre, das liebe ich. Das werden Sie leider nie kennenlernen. Das ist das Gesprächsgenre im Radio zwischen den Gesprächen. Also wenn man Leute anspricht, die schon in der Leitung sind und so ein bisschen Smalltalk macht und Geschichtenaustausch, funktioniert mit Markus Richter auch immer wieder hervorragend. Hallo Markus.
Hallo.
Aber natürlich sind wir aus streng sachlichen Gründen jetzt hier zusammengekommen, nämlich um ja alle Game-NostalgikerInnen zu erfreuen. Monkey Island ist nämlich zurückprägend für eine ganze Gaming-Generation und wer es trotzdem verpasst hat, den erinnert unser Gaming-Kolumnist Markus Richter jetzt freundlich, bevor er die ganze hoffentlich Pracht des neuen Games enthüllt. Also das Original, The Secret of Monkey Island, bitte um eine Erinnerung.
Es war vor über 30 Jahren.
Ja, das fängt
gut an. Und da war es einer der ersten großen Erfolge im aufkeimenden Universum der Computerspiel. Es gab eine Firma, die ist LucasArts und da ein Kernteam, Ron Gilbert, Tim Schafer und Dave Grossman. Und die haben quasi damals das Genre der Point-and-Click-Adventure begründet. Das sind so Spiele, bei denen man eine Figur durch handgezeichnete Pixel-Grafikkulissen steuert. Und einerseits erlebt man da immer so witzig skurrile Geschichten mit komisch absurden Dialogen. Andererseits gibt es auf dem Bildschirm, muss man den nach Gegenständen ab suchen, die miteinander kombinieren und um im Spiel weiterzukommen. Also der Hamster in der Mikrowelle ist zum Beispiel in der Gaming-Popkultur tief verankert. Und aus diesem Konzept gab es eine ganze Reihe von Spielen, Zack McCracken, Maniac Mansion, Indiana Jones Spiele und eben auch The Secret of Monkey Island. Eine Geschichte eines Möchtegern-Piraten, Guybrush Threepwood, der ein mächtiger Pirat werden möchte und dabei immer wieder auf den Zombie-Piraten LeChuck stößt. Und das war für viele ein prägender und für manche sogar der einzige Kontakt mit Games. Entsprechend begeistert, aber auch vorsichtig wurde jetzt der neue Teil aufgenommen, der, und das ist die Besonderheit und ein großer Gegensatz zu den Teilen 3, 4 und 5, wieder von zumindest zwei der ursprünglichen Schöpfer gemacht wurde, nämlich Ron Gilbert und Dave Grossman. Die haben das verantwortet und deswegen gilt, was jetzt rausgekommen ist, für manche so als der offizielle dritte Teil.
Okay, jetzt sind ja 30 Jahre vergangen. Damals lief noch Alien 3 in den Kinos, wenn ich mich richtig erinnere, aus der 10-jährigen Perspektive. Wie schließt denn jetzt das neue Game an? Tut es das nahtlos oder gibt es was Neues?
Also erstmal auf den ersten Blick wortwörtlich gar nicht, weil der Grafikstil ist ganz anders. Nicht wie man bei einem Retro-Reboot vielleicht erwarten könnte, auch Pixelgrafik, aber modernisiert, sondern das ist ganz neu, so eine Mischung aus Comic- und Bilderbuchgrafik. Und dann ist es inhaltlich aber ein bisschen sanfter. Das Spiel wendet sich ganz ausdrücklich an alle, aber man wird als Fan von früher sehr deutlich abgeholt.
Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island.
Is this a long story?
I think maybe I gotta go use the bathroom or something.
Guybrush Threepwood ist älter geworden, wie auch die SpielerInnen von damals. Die Rahmenhandlung erzählt, dass er seinem Sohn eine Geschichte von früher erzählt. Denn obwohl der erste Teil The Secret, also das Geheimnis von Monkey Island heißt, ist das Geheimnis gar niemals gelüftet worden. Aber das soll jetzt geschehen.
I knew I had to get it before he did. So I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch.
Was dann folgt, ist ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, Gegenstände suchen, Rätsel lösen, alberne Dialoge anhören und die schneiden dann auch immer wieder, auch das kennt man schon von früher, aktuelle Themen an.
Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for.
Hier zum Beispiel, wenn Guybrush eigentlich nur einen einzelnen Ast braucht und einen ganzen Wald niederholzt und darüber sinniert, dass Naturraubbau das Recht des Menschen ist. Und auch andere Themen werden angesprochen, Gleichberechtigung, Anspielung auf die Pandemie kann man finden. Und das alles ist zwar Englisch im Audio, aber gut auf deutschen Untertiteln übersetzt.
Reicht das jetzt alles, um an so einen echten Klassiker ranzureichen?
Also als quasi Betroffener muss ich sagen, das muss natürlich eine Enttäuschung sein, ja, weil nichts ist perfekter als die nostalgische Erinnerung. Aber wenn man das so hart sehen will, gilt das eigentlich nur für den Grafikstil, weil der ist okay, aber durchaus fast austauschbar. Der ganze Rest ist das, was es sein kann. Eine behutsame Aktualisierung des Genres mit sehr guten Dialogen, absurden Puzzles, aber auch zur Unterstützung von Neulingen und die es nicht mehr so hart wollen. Eine integrierte Komplettlösung. Fans werden auf ihre Kosten also kommen. Neuanfänger werden ein unterhaltsames Spiel vorfinden. Und man ist wirklich sehr gut unterhalten bis zum Schluss. Und apropos, das möchte ich noch sagen, ich will jetzt nichts über das Ende verraten, aber das ist einerseits wirklich das Antiklimaktischste, was ich seit langem gesehen habe, also auch hier enttäuschend. Andererseits auf einer Metaebene so herzallerliebst, dass es gleichzeitig das beste Ende ist, das ich seit langem gesehen habe. Alleine dafür, für diesen Moment, lohnt sich das Spiel. Von daher will ich es so sagen, das ist kein neuer Klassiker, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man in seine eigenen großen Fußstapfen treten kann, ohne dabei zu scheitern.
The Return to Monkey Island gibt's für PC und Nintendo Switch, kostet rund 25 € und vorgestellt hat's Markus Richter im Deutschlandfunk Kultur. Danke dafür.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Professor Feynman, was hat es mit Ihrer Erfindung, dem Feynman-Translator, auf sich?
Nun, es handelt sich um ein Gerät, das den Charakter von Wiesenblumen hörbar macht.
Könnten Sie das einmal vorführen?
Gern. Wenden wir uns zunächst diesen Ringelblumen zu. Ich schalte das Gerät ein. Hören Sie?
Das klingt ängstlich.
Hier ist wohl kürzlich gemäht worden. Mal sehen, was uns die Margariten sagen.
Interessant.
Der Löwenzahn ist ein ausgesprochener Prolet.
Erstaunlich. Den Gänseblümchen sitzt ja der Schalk im Nacken.
Die zornige Sumpfkratzdistel.
Professor Feynman, ich sehe die Natur mit neuen Augen.
Männer, schwer gezeichnet, dazwischen auch meine Frau. Vielleicht erinnern Sie sich an die Fotos der Kämpfer aus dem belagerten Azov-Stahlwerk in Mariupol. Die gingen um die Welt vor ein paar Monaten. Fotos von Dmytro Kosatsky, selbst Kämpfer auf Seite der Ukraine. Und gestern beim Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine, da gab es diese Bilder in einer kaum für möglich gehaltenen Neuauflage. Und es gab Überschriften wie Stahlwerkhelden wieder frei. Über die Bilder und das Dahinterliegende spreche ich mit der ukrainisch-deutschen Schriftstellerin Katja Petrovskaya. Hallo.
Ja, guten Tag.
Wir hatten uns gerade ganz kurz im Vorgespräch, als die Musik lief, da haben Sie zu mir gesagt, es geht nicht um Bilder, sondern um Befreiung. Was heißt das?
Eigentlich, Sie wollten mit mir über Bilder reden, aber in Kiew und überall Ukraine sind tatsächlich euphorisch. Man hat diese Menschen beinahe schon begraben. Ja, also damals im Mai, sie waren die letzte Verteidiger von Azov, sind 2.500 Menschen in Gefangenschaft genommen. Und das war eigentlich die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Die wollten überhaupt nicht aus dieser Stadt weg. Ja, und sie haben Aufrufe geschrieben, vergessen Sie nicht, und sie wollten eigentlich weiterkämpfen. Ich glaube, ukrainische Mächte haben die überzeugt, tatsächlich sich zu ergeben, um weiterzuleben, weil sonst hätten sie gestorben. Ja. Und eigentlich die Stimmung in ganz Ukraine während dieser Verhaftung damals war so, also man hatte beinahe die Menschen tatsächlich sich von diesen Menschen verabschiedet, und da waren viele Frauen. Und das war so wie Tod online zu betrachten. Das war für viele in Erinnerung. Und dass sie jetzt befreit sind, also sie sind nicht befreit, das ist eigentlich ein Kriegsgefangenenaustausch, und das ist Ergebnis von der Arbeit vielen, vielen Menschen und auch von Erdogan bis Prinz von Saudi und Geheimdienste in der Ukraine und Büro von Präsidenten und viele Menschenrechtler. Also das ist eine wahnsinnige Arbeit, und das ist ein wahnsinniger Erfolg von ukrainischer Politik jetzt.
Sie haben damals vor ein paar Monaten geschrieben von Bildern der Apokalypse. Und wenn man sich das jetzt anguckt, vielleicht haben noch nicht alle die Bilder gesehen, ich möchte mal eins rausgreifen. Das erste, was mir aufgefallen ist, einem früher noch körperlich sehr robust wirkender, stark bärtiger Kämpfer, der zeigt das Victory-Zeichen, und jetzt sehe ich bei dem Mann immer noch das Victory-Zeichen auf dem neuen Bild, das scheinbar identische Hemd, aber gefühlt nur noch die Hälfte an Körpergewicht. Was erzählen die neuen Bilder aus dem Stahlwerk denn für Sie über die Zeit, die seit den alten Bildern vergangen ist?
Ja, eigentlich, man weiß, dass mittlerweile natürlich Bilder sind stärker als Erzählungen oft, dass eigentlich russische Kriegsgefangenschaft ist kein Sanatorium. Also die Leute haben da verhungert. Sie erinnern sich vielleicht an Terrorakten Olenivka, also sogar ein Kriegsgefangenschaftslager wurde von Russen bombardiert, also beschossen. Und da sind 40 Azovstal-Verteidiger ums Leben gekommen. Man kennt den Namen nicht bis jetzt, werden ausländische Beobachter nicht da reingelassen. Aber auf jeden Fall, neue Bilder zeigen, dass sie gehungert haben. Ja, und sie sehen alle ganz, ganz anders aus. Und da gibt es auch Frauen.
Sie haben ja gerade selbst.
Das Wichtigste ist, dass sie befreit sind, und da sind 250 Menschen, und die Familien haben auch kaum mehr geglaubt. Aber ich glaube, diese gemeinsame Mühe und auch mit Bildern von Dmytro Kosatsky, der mittlerweile einen hohen Preis in Frankreich gewonnen hat, das hat alles geholfen, alles, was gemacht wurde.
Sie haben gerade selbst noch mal betont, wie wichtig Bilder sind in der Außenwirkung, wie mächtig sie erzählerisch sind. Hier ist es eine Erzählung von Helden. Was ist vielleicht auch das Problematische an so einer Erzählung?
Also ich weiß nicht, ich bin kein Philosoph und ich bin nicht Habermas, um irgendwie heroische Menschen, die eigenes Land verteidigen und eigene Familien irgendwie in Frage zu stellen. Es tut mir leid. Aber auf jeden Fall diese Bilder. Ich finde, diese Ausdauer von diesen Menschen ist erstaunlich, und diese Lebenskraft. Und sie sind Sie sind im Krieg nicht um Krieg wegen. Sie sind im Krieg, um das Leben zu retten und zu verteidigen. Das ist wichtig zu verstehen. Und ich glaube, das ist Basics. Und Bilder von Dmytro Kosatzki. Ich meine, er hat in Twitter damals alle Freunde gebeten, diese Bilder weiterzuschicken und alle möglichen Preisverlangen und so. Und er hat gesagt, wenn er gewinnt, wird er sich freuen, wenn er rauskommt aus Gefangenschaft oder aus dem Azov-Stall. Und jetzt ist er raus. Und ich glaube, einfach dieses Glauben an Wunder oder Glauben, dass das Leben weiterläuft, wenn die Bilder da sind. Es gibt was sehr Magisches daran.
Katja Petrowskaja, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.